Ja, schönen guten Morgen. Hört man das so? Nicht verständlich? Kann ich so sprechen? Nee, ein bisschen lauter? In die Saalanlage ein bisschen lauter machen, bitte. Ja? Testing, Testing. Das ist besser, ne? Ja. Ja, schönen guten Morgen. Es geht ums Urheberrecht. Wir haben einiges vor. Ich fange also pünktlich an, damit wir hier einigermaßen durchkommen. Das ist der Titel, den Anni mir vorgegeben hat. Es geht im Anschluss ab 1 dann im Saal 5 um informationsfreiheiten.de, direkt die Auswirkungen. Ich werde mich beschäftigen vor allen Dingen mit dem deutschen Urheberrechtsgesetz und auf die EU-Urheberrechtsrichtlinie und die WIPO-Verträge, die dem zugrunde liegen, nur dort eingehen, wo das relevant erscheint. Erstmal ein bisschen zum Kontext. Worum geht es hier? Es gibt zwei große Bewegungen, nämlich einmal die Internationalisierung des Urheberrechts. Das beginnt bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Dort hat sich bereits die Notwendigkeit gezeigt, grenzüberschreitende Regelungen vorzusehen. Die Berner Übereinkunft war das erste transnationale Regulierungsinstrument für Urheberrechte. Daraus und aus dem Pariser Vertrag, der kurz danach abgeschlossen worden ist, für industrielles Eigentum, da geht es also um Patente und Markenrecht. Dafür sind für die Verwaltungsaufgaben, die sich aus diesen beiden Verträgen ergeben haben, sind Büros eingerichtet worden, die dann 1970 zusammengelegt worden sind in die WIPO, Weltorganisation für geistiges Eigentum, eine Unterorganisation der UNO. 1971 ist die Berner Übereinkunft nochmal überarbeitet worden. Das ist der heute gültige internationale Regelungsrahmen für Urheberrecht. Es gibt einen anderen Bereich unter der Welthandelsorganisation, das TRIPS-Abkommen, das hier uns aber nicht besonders interessieren wird. Die zweite große Bewegung ist Digitalisierung des Urheberrechts. Das beginnt mit zwei WIPO-Verträgen von 1996, nämlich Copyright und also Urheberrecht und der Vertrag über Darbietung und Tonträger. Die sind im Wesentlichen wortgleich, wo beim WCT Urheber steht, steht beim WPPT dann jeweils darbietende Künstler und Hersteller von Tonträgern. Ansonsten sind die Regelungen jeweils identisch. Es gibt eine erste Umsetzung. Alle Staaten, die diese WIPO-Abkommen unterschrieben haben, haben sich damit verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Zeit diese Regelungen in das nationale Recht umzusetzen. Die USA haben das 1998 mit dem DMCA getan. In Europa gibt es durch das, was ein bisschen euphemistisch Harmonisierung heißt, zunächst mal die Verpflichtung, dass auf europäischer Ebene hier eine Umsetzung erfolgt, bevor dann in den Nationalstaaten der Europäischen Gemeinschaft diese Umsetzung erfolgt. Die EU-Richtlinie kam dann im Mai 2001. Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts, also es geht keineswegs darum, das Urheberrecht grundsätzlich neu zu bauen, sondern es geht spezifisch um die Aspekte, von denen man dachte, dass sie durch die neue digitale Umgebung, also vor allen Dingen natürlich durch die verlustfreie Kopierbarkeit und die instantane Übertragbarkeit durch das Internet hier neu geregelt werden müssen und entsprechend dann das deutsche Umsetzungsgesetz, das seit Anfang des Jahres dann erstmal mit einem Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium und seit August dann mit einem Regierungsentwurf vorliegt. Die EU-Richtlinie hat die Auflage an die Mitgliedstaaten bis zum 22.12.2002 umgesetzt worden zu sein. Das haben aber nur Griechenland und Dänemark geschafft. Die anderen 13 Mitgliedstaaten sind also noch dabei. Im deutschen Verfahren sind wir jetzt, also hat die Stellungnahme des Bundesrates ist erfolgt, die Gegenäußerung der Bundesregierung dazu ist erfolgt. Die erste Lesung hat Ende November stattgefunden. Danach wird dieser Gesetzentwurf, ist dieser Gesetzentwurf in die Ausschüsse delegiert worden. Federführend ist der Rechtsausschuss und diese Ausschüsse werden den Entwurf jetzt bis mindestens Ende Januar weiter behandeln. Am 29. Januar ist noch eine öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses dazu angesetzt worden und mit der zweiten und dritten Lesung, also dann der Verabschiedung des Gesetzentwurfs, ist frühestens Anfang Februar zu rechnen. Soweit zum Hintergrund. Was wird geregelt? Ich hatte gesagt, nicht das gesamte Urheberrecht wird neu gefasst, sondern drei Kernpunkte. Zum einen wird ein neues ausschließliches Verfügungsrecht der Urheber in digitalen Umgebungen geschaffen, das Recht auf öffentliche Zugänglichmachung oder Right of Making Available, wie es im Englischen heißt. Zweitens wird ein Sonderschutz für sogenannte wirksame technische Maßnahmen geschaffen. Da werden wir uns gleich noch näher mit beschäftigen. Landläufig im wirklichen Leben, also außerhalb der Juristerei, besser bekannt als Digital Restrictions Management Systeme, DRM. Und drittens muss dieser Gesetzentwurf eine Antwort finden auf die Frage, was denn passiert mit den Schrankenfreiheiten in einer Umgebung, die von DRM-Systemen kontrolliert wird. Bevor wir zu den drei Punkten kommen, was regelt der Urhebergesetzentwurf nicht? Analoge Nutzungen sind ausgenommen, Urhebervertragsrecht wird nicht behandelt, das ist Anfang des Jahres novelliert worden, mit einem ganz guten Entwurf der Bundesregierung, der aber im letzten Moment durch eine unsägliche Kampagne der deutschen Publikumsverlage, die CETA und Mordio geschrien haben, nochmal geändert worden ist, der ist sozusagen die Spitze genommen worden. Hier ging es darum, dass den Urhebern eine gerechte Beteiligung an den Erlösen aus der Verwertung ihrer Werke gesichert werden sollten und das fanden die Verlage überhaupt nicht gut. Weiterhin wird nicht geregelt Software. Im Gesetzentwurf wird ein neuer Paragraph 69a eingefügt, in dem explizit steht, die Vorschriften, die sich auf die technischen Maßnahmen beziehen, finden auf Computerprogramme keine Anwendung. Warum nicht? Aus dem einfachen Grund, weil das in den entsprechenden Paragraphen zu Software bereits behandelt ist. Da hat es auch eine EU-Richtlinie dazu gegeben. Und dort wird gesagt, dass Mittel, die allein dazu bestimmt sind, die unerlaubte Beseitigung oder Umgehung technischer Programmschutzmechanismen zu erleichtern, verboten sind. Aber in dieser Konstruktion in Bezug auf Software wird weiterhin garantiert, dass Dinge wie Sicherungskopien, das Beobachten, Untersuchen, Testen von Programmelementen und die Dekompilierung zur Herstellung von der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms weiterhin gewährleistet sein muss und vertragliche Bestimmungen, die diesen Rechten entgegenstehen, sind nichtig. Also alles, was in Click-Through-Lizenzen bei der Softwareinstallation steht, was die Nutzer freiwillig verpflichtet, auf diese Rechte zu verzichten, ist ungültig. Mal gerade gucken, wie das hier weitergeht. Ach so, da geht's schon los. Okay. Der Urheberrechtsgesetzentwurf regelt auch noch verschiedene andere Dinge, die mit der EU-Richtlinie nicht direkt was zu tun haben oder gar nichts. Der neue Absatz 3 des Paragraphen 5 bezieht sich auf private Normwerke. Hintergrund hier ist, dass Gesetze, Verordnungen, Erlasse oder amtliche Bekanntmachungen explizit im Urheberrecht vom Urheberrechtsschutz ausgenommen sind, dass diese aber zum Teil direkten Bezug nehmen und auch zum Teil zitieren aus Normwerken, die von privaten Einrichtungen wie dem DIN e.V., also dem Deutschen Institut für Normung, verfasst worden sind, beinhalten. Das heißt, die inkorporieren den Text aus einer DIN-Norm und nach dieser Urheberrechtsfreiheit für Gesetze und Erlasse hieße das damit, dass auch der Text der DIN-Norm dann vom Urheberrechtsschutz ausgenommen wird. Und hier wird also gesagt, das ist weiterhin so, wenn ein Gesetz eine Norm inkorporiert, aber dann nicht, wenn die Gesetzestexte nur auf die Norm verweisen. Also es ist eigentlich nur eine Klarstellung. Dabei geht es um eine redaktionelle Umstellung. Die Rechte in Bezug auf Tonträger waren vorher unter den verwandten Rechten angeordnet und sind jetzt nach vorne in den 42a genommen worden. Der Bereich des Schutzes für die Inhaber von verwandten Schutzrechten, also ausübende Künstler, Tonträgerhersteller, Sendeunternehmen und Datenbankhersteller, verwandt insofern, als hier keine, also bei Tonträgerherstellern, Sendern und Datenbankherstellern ist es ganz offensichtlich, keine kreative Leistung vorliegt, also nicht etwas, was das Urheberrecht originär zu schützen versucht, aber da sie mit urheberrechtlich geschütztem Material arbeiten, bekommen sie eben diese verwandte Schutzrechte. Die werden gestärkt, vor allen Dingen der ausübenden Künstler. Das geht in der Tat auch auf den WPPT zurück. Hier werden also Persönlichkeits- und Vermögensrechte gestärkt. Was vorher Einwilligungsrecht war, wird jetzt ausschließliches Verwertungsrecht. So, bevor ich zu den drei Kernpunkten komme, noch etwas zum Verfahren der Bundesregierung. Hier wird gesagt, dass zunächst erstmal umgesetzt wird, was die EU-Richtlinie und die WIPO-Verträge zwingend und fristgebunden vorschreiben. Also in der EU-Richtlinie gibt es einen Satz von Muss-Vorschriften und einen Satz von Kann-Vorschriften. Diese Muss-Vorschriften werden also erstmal umgesetzt. In der Begründung dazu heißt es, primäres Anliegen des Entwurfs ist es, die Regelung der EU-Richtlinie und der WIPO-Verträge angesichts der äußerst knappen Umsetzungsfrist möglichst schnell, das heißt auch unbelastet von Kontroversen, den Prozess möglicherweise verzögernden Diskussionen umzusetzen. Man will hier also explizit keine Diskussionen haben. Zeitdruck war allerdings auch auf der Ebene der EU-Richtlinie der Grund dafür, dass diese Richtlinie zu einem der umstrittensten Gesetzeswerke der jüngsten Zeit überhaupt geworden sind. Beobachter bezeichnen diese Richtlinie als desaströsen Fehler und zweifeln gar ihre Rechtmäßigkeit an. Das ist noch eine interessante Perspektive, die man noch erwähnen kann. Ein kurzes Zitat von Bernd Hugenholz, Professor für Informationsrecht an der Uni Amsterdam. The intense pressure from the copyright industries and particularly from the United States, where the main rights holders of the world reside, to finish the job as quickly as possible has not allowed the member states and their parliaments or even the European Parliament to adequately reflect upon the many questions put before them. Thus, an array of controversial copyright issues was hammered through the European legislative process in less than 3 years. The result of this overambitious undertaking has been predictable. The directive is a badly drafted, compromise-ridden, ambiguous piece of legislation. Und Hugenholz bietet jeder jedem Mitgliedstaat in Europa pro bono Rechtshilfe an, wenn sie diese EU-Richtlinie anfechten wollen. Das geht. Gestern in der Software-Patent-Session ist die EU-Tabak-Werberichtlinie genannt worden, die von der Bundesregierung angefochten worden ist. Das ist also nicht ausgeschlossen und in der Perspektive durchaus vorstellbar, dass man das auch in Bezug auf die Urheberrechtsrichtlinie macht. Die Kann-Bestimmungen der Richtlinie betreffen die Schranken in erster Linie. Und insofern hat die Bundesregierung gesagt, wir lassen eine Regelung des elektronischen Pressespiegels und der Durchsetzung der Privatkopieschranke bei Anwendung technischer Schutzmaßnahmen in dieser ersten Runde aus. Diese Fragen bedürfen weiterer Prüfungen und sollen gesondert mit den Betroffenen, den Ländern, Rechtswissenschaften, Rechtspraxis und so weiter weiter intensiv und ohne Zeitdruck erörtert werden und sollen dann gegebenenfalls in einem weiteren Gesetzentwurf geregelt werden. Eine solche zweistufige Gesetzgebung hat es bereits gegeben beim Datenschutzrecht und die zweite Stufe ist hier bis heute nicht erfolgt. Und die Bundesregierung hat sich auch bislang nicht dazu geäußert, wann denn eine zweite Gesetzgebungsstufe eigentlich angesetzt ist. Gut, wir kommen zum ersten der Kernpunkte, Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Ja?
Also ich bin ein bisschen irritiert. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Online-Recht und zu dem, was du vorher erzählt hast, zu den verwandten Schutzrechten. Und da steht das aber so drin, dass wenn ich eine Datenbank programmiere, dann habe ich natürlich keine Verfügungsgewalt über die Daten, die in der Datenbank abgelegt werden, aber die Programmierung der Datenbank selber ist auch etwas, was dem Urhebergesetz wieder unterliegt.
Richtig.
Ach so. Ich dachte ja, eben, du hast... das hörte sich eben anders an, so wie du das erzählt hast.
Also die Datenbank als Software ist Software und als solche natürlich vom Urheberrecht automatisch geschützt. Betrifft aber die aktuelle Novellierung nicht. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass Software da explizit ausgenommen ist. Der Inhalt der Datenbank kann zweierlei Natur sein. Es können entweder urheberrechtlich geschützte Werke sein, also bei einer meinetwegen Archivdatenbank mit Zeitschriftentexten, ist jedes einzelne Element der Datenbank urheberrechtlich geschützt, dann ist das davon betroffen. Oder es geht um reine Zusammenstellung von Fakten, also beispielsweise eine Datenbank mit Telefonnummern. Da ist die einzelne Telefonnummer natürlich nicht urheberrechtlich geschützt. Und die Datenbank als Ganze hat ein sui generis Recht bekommen, also ein Sonderrecht, das einen generellen Trend im Urheberrecht widerspiegelt, nämlich sich abzulösen von diesem Autorsubjekt des 19. Jahrhunderts, also eine kreative Person, vielleicht noch kleine Gruppen, also schon wenn die Gruppe größer wird bei einem Chor im Bereich der aufführenden Leistungen, wird es schwierig, aber das ist eigentlich das Bild desjenigen, das das Urheberrecht klassisch schützen möchte. Davon geht es weg, immer stärker hin zu einem Investitionsschutzrecht. Also wenn ich viel Geld ausgebe, um eine solche Telefondatenbank zu erstellen, dann erwerbe ich damit auch Rechte. Und an anderen Stellen werden wir das auch gleich noch sehen.
Ich habe noch eine Frage zu dem EU-Recht und nationalen Recht.
Ja.
Wenn jetzt die EU-Richtlinie gekippt würde, nehmen wir mal an, es würde passieren, hätte das irgendeine Rückwirkung auf das nationale Recht, das dann verabschiedet ist?
Ne, das müsste nicht mehr verabschiedet werden. Also es ist natürlich Unsinn, erst die EU-Richtlinie umzusetzen im nationalen Recht und sie dann anzufechten.
Ja gut, aber eine Anfechtung, wenn jetzt also ich höre, dass die Verabschiedung des nationalen Rechts für in den nächsten Monaten bevorsteht und das Anfechten der EU-Richtlinie, bis das durch ist, dürfte viel länger dauern. Insofern ist
richtig.
Das
aber die Richtung, in die das geht, ist ohnehin ein Moratorium. Also ein Entscheidungsaufschub, mit dem Ziel, eine breitere Diskussion, die zum Teil jetzt auch begonnen hat, zu führen, zu erweitern, also weitere gesellschaftliche Gruppen in diese Diskussion einzubeziehen, eine Medienkompetenz zu fördern, die natürlich auch eine Medienrechtskompetenz beinhaltet, um dann eine qualifizierte Beteiligung der Bürger an einer Regelung, einer sehr weitreichenden, tiefgreifenden Regulierung, die uns alle betrifft, zu ermöglichen.
Und danke.
Das geht zunächst mal auf einer nationalen Ebene dahin, dass, also die Frist ist sowieso abgelaufen, 22.12. war. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass am 23.12. der EU-Kommissar kommt und irgendwelche Strafmaßnahmen erlässt. Da gibt es natürlich schon noch Spielraum. Aber wenn abzusehen ist, und das ist ja in 13 der 15 EU-Mitgliedsländer der Fall, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie Schwierigkeiten macht, dann kann man das natürlich auch auf dem EU-Level durchsetzen und da problematisieren und versuchen, dort gegenzusteuern.
Entschuldigung, ich hätte auch noch eine Frage. Du hast gesagt, das nationale Recht, die erste Stufe, wird also das DRM einführen, den Schutz. Hier bin ich. Ah, ja. Und das Recht auf die Privatkopie, also die Schranken, das soll erst in einer zweiten Stufe gemacht werden. Ist damit das Recht auf die Privatkopie, wenn sie mit DRM kollidiert, in der Zwischenzeit erstmal sozusagen nicht mehr vorhanden? Oder
vielleicht doch noch ein bisschen Geduld, weil da komme ich natürlich noch hin. Ja?
Gestern ist erzählt worden, dass die US-Gesetzgeber sich die Option geschaffen haben, bestimmte IP-Adressen zu sperren, wenn Rechtsanwaltskanzleien sagen, halt, da wird Urhebergesetze verletzt und das darf nicht mehr veröffentlicht werden. Halt. Und es braucht dafür gar keinen gerichtlichen Beschluss mehr, sondern die können direkt an den Internet-Service-Provider eine Abmahnung schicken halt, und die sperren dann die IP-Adressen halt. Und so gibt es so eine Tendenz jetzt auch zu beobachten im EU-Recht, im deutschen Recht.
Naja, wir haben natürlich die Büssow-Aktion von Netzfilterung, die ist noch ein bisschen was anderes. Gut, Notice and Takedown ist in Arbeit, das betrifft das hier aber nicht. Ich denke aber, es ist sehr gut vorstellbar bei der Definition von geschützter Technologie, wo wir gleich noch hinkommen werden, dass die so weit ist, dass auch eine Büssow'sche Filterung darunter fällt, also die Filterung dann nochmal den Sonderschutz kriegt und darüber sozusagen als letzte Verteidigungslinie in einer DRM-Infrastruktur auch die Rechteinhaber sagen, okay, diese Filterinfrastruktur besteht jetzt, wir benutzen die auch für Urheberrechtsschutz. Also es ist kein Notice and Takedown, aber innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ist es ohnehin schon gängige Praxis, wenn ein ISP aufgefordert wird, hier, da sind urheberrechtlich geschützte Sachen, ich bin der Inhaber dieses Rechtes, nimm das mal runter, dann passiert es ja auch ohnehin schon. Nur mit dieser Filterung wird es eben ermöglicht, Dinge auszublenden. Wie effektiv ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest Maßnahmen zu ergreifen, um Dinge auszublenden, die außerhalb des Geltungsbereichs des deutschen oder europäischen Rechts liegen.
Es gibt so ein internationales Urheberrechtsabkommen, was besagt, dass die, die im sogenannten Ausland veröffentlichen, halt, dass die wie inländische Urheber behandelt werden. Das heißt jetzt, also wenn deutschsprachige Werke auf einem US-Server veröffentlicht werden, dann kann der der Betreiber von diesem US-Server dazu aufgefordert werden, über einen anwaltlichen Beschluss oder anwaltliches Schreiben die IP-Nummern, wo das denn abgelegt ist, zu sperren. Ist das so richtig?
Also das mit der IP-Nummernsperrung, da kann ich im Augenblick nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht genau, auf welchen internationalen Vertrag du dich da beziehst. Aber dass das grenzüberschreitend möglich ist, zu sagen, da sind urheberrechtsverletzende Dinge auf amerikanischen Servern, wo der Urheberrechtsinhaber in Deutschland sitzt. Das ist ja gerade Ziel dieser internationalen Angleichung der Urheberrechtsgesetze. Also das zu ermöglichen, darum genau geht es. Gut, angesichts der Zeit vielleicht doch ein bisschen weiter hier in den drei Kernpunkten. Also Recht auf öffentliche Zugänglichmachung ist, gut, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es von Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Das ist etwas verquast ausgedrückt, Juristenslang für online zugänglich machen. Und zwar sehr wahrscheinlich auch nicht im Streaming-Format, das würde unter das ohnehin bestehende Senderecht, das bereits ein exklusives Recht der Urheber ist, fallen, sondern Dinge, die on-demand angeboten werden. Interessant hier noch die Definition von Öffentlichkeit. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. Hier heißt es in der Begründung, dass eine rein technische Verbindung zwischen den Personen, wie sie in aller Regel in File-Sharing-Systemen besteht, nicht darunter fällt. Also das kann sozusagen auch als ein Lex File Sharing verstanden werden. Gut, der eigentliche Kern. Gucken, was haben wir hier? Da ist der WCT. Das ist der WIPO Copyright Artikel 11. Contracting parties shall provide adequate legal protection against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this treaty or the Berne Convention, and that restrict acts in respect of their works which are not authorized by the authors concerned or permitted by law. Ich gehe hier auf das eine oder andere gleich noch näher ein. Das ist im Wesentlichen wortidentisch umgesetzt worden aus der EU-Richtlinie in den deutschen Gesetzentwurf. Hier gibt es noch einen neuen Absatz davor. Wirksame technische Maßnahmen dürfen nicht umgangen werden. Das reicht hier erstmal. Hier kommt die Legaldefinition. Technische Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind Technologien etc., die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, geschützte Werke oder andere geschützte Schutzgegenstände betreffende Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt sind, zu verhindern oder einzuschränken. Erstmal dazu, Unterschied zum WCT, also hier ist die Rede von Autoren, hier ist die Rede von Rechtsinhabern. Nun ist gängige Praxis, dass Autoren ihre Werke zur Verwertung an Verlage übertragen, also die Nutzungsrechte an diesen Werken. Dennoch findet hier eine Verschiebung statt, denn diese technischen Maßnahmen, die Infrastrukturen als Dienstleistungen werden natürlich in aller Regel nicht von Autoren selber betrieben werden, also Selbstverlag mit DRM, keine Ahnung, ob das irgendwann mal angeboten wird. Im Augenblick auf jeden Fall geht es darum, dass Bertelsmann etc. dann diese technische Infrastruktur einsetzt, um diese Dinge zu verwerten. Und die sind hier auch in der EU-Richtlinie, anders noch als im WIPO-Vertrag, explizit ins Zentrum gerückt worden. Dann haben wir Handlungen, die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, geschützte Werke und so weiter. Im normalen Betrieb, hier im Absatz 1 heißt es, zum Schutz von nach diesem Gesetz geschützten Werken. Mit dieser Formulierung, heißt es auch in der Begründung, wird explizit ausgeschlossen, dass gemeinfreie Werke mit DRM gekapselt werden und das DRM-System dann diesen neuen Rechtsschutz besitzt. Aber mit der Formulierung im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, wird natürlich eine Hintertür eröffnet, die sagt, okay, ein Anbieter solcher DRM-Dienstleistungen beispielsweise sagt, okay, einer unserer Kunden, einer unserer Verlage hat jetzt Alice in Wonderland in unser DRM-System gepackt. Okay, das ist ein gemeinfreies Werk. Nach dieser Bestimmung könnte man also denken, okay, man kann jetzt diese Technologie hacken. Dann wird der Anbieter des DRM-Systems aber sagen, im normalen Betrieb, also in 99% der Fälle, in denen unser System eingesetzt wird, wird es eingesetzt, um urheberrechtlich geschützte Dinge zu schützen. Also entfällt der Rechtsschutz für unser DRM-System nicht, wenn in 0,1% der Fälle gemeinfreie Werke damit auch geschützt werden. Weil es geht ja nicht um den Schutz der Werke, sondern es geht um den Schutz der Technologie, die die Werke schützt. Und natürlich, wenn man ein System einmal gehackt hat und möglicherweise dann die Umgehungstechnik auch noch im Internet veröffentlicht, dann ist die Technologie auch für alle anderen Zwecke unbrauchbar. Anderer Bereich, der hier interessant ist, diese Technologie soll Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt sind, verhindern. Handlungen in Bezug auf geschützte Werke. Und steht hier nicht, dass die das urheberrechtsverletzende Handlungen in Bezug auf diese Werke verhindert werden durch diese Technologie, sondern alle Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt worden sind. Auch das ist in der... Da nochmal, WIPO Treaty, which are not authorized by the authors, das ist die Formulierung vorher, or permitted by law. Das heißt, diese Technologien dürfen im Umkehrschluss Handlungen, die gesetzlich zulässig sind, nicht verhindern. Steht im WIPO-Vertrag, steht aber nicht mehr in der EU-Richtlinie und entsprechend auch nicht mehr in der, im aktuellen deutschen Gesetzentwurf. Was ist problematisch daran? Dass DRMs natürlich auch eingesetzt werden für ganz andere Zwecke. CSS zum Beispiel verhindert ja keineswegs das Kopieren von DVDs, sondern dient dazu, einen Konsortiumsstandard unter Geräteherstellern durchzusetzen. Das heißt, man kann ja Kopien anfertigen, CSS verhindert das nicht. Man kann Kopien und Originale auf Geräten, die ein CSS-Modul beinhalten, auch abspielen, auch kein Problem. Was hier verhindert werden soll, ist, dass Gerätehersteller Geräte herstellen, die kein CSS beinhalten. Also es geht hier eigentlich um eine Marktkontrolle, die damit durchgesetzt werden soll. Was der Effekt war, wenn es vielleicht auch nicht, zumindest nicht explizites, aber doch nicht, zumindest nicht unerwünschter Effekt war bei der Einführung von CSS, dass damit auch freie Betriebssysteme ausgeschlossen worden sind. Und da nicht damit zu rechnen ist, dass Microsoft seinen Media Player für Linux freigibt, wird es auch weiterhin gelten. DRM-Technologie wird auch von Hardwareherstellern nochmal zu ganz anderen Zwecken eingesetzt. Die Sony PlayStation zum Beispiel verwendet eine Challenge-Response-Authentifizierung, um zu kontrollieren, dass nur Original-Speicher-Cartridges verwendet werden. Diese Technologie enthält auch einen CSS-Algorithmus, ist also über dieses neue Umgehungsverbot ebenfalls gegen Reverse-Engineering geschützt und damit gegen die Voraussetzung, um interoperable Produkte herzustellen. Wie gesagt, auch Alice in Wonderland, also ein gemeinfreies Werk, ist bereits DRM gekapselt worden und alle möglichen Nutzungsformen sind ausgeschlossen worden. Hier könnte unter Umständen argumentiert werden, dass eine zwar keine kreative, aber doch zumindest eine Investitionsleistung in die Aufbereitung der Druckvorlage für eine digitale Umgebung erfolgt ist, die dann ebenfalls nach den verwandten Rechten einen Schutz beansprucht und damit ist auch in diesem Fall das DRM-System gegen Umgehung geschützt. Ein letztes Beispiel, DVDs enthalten DRM-Technologie, die verhindern, dass man über die Werbung hinweg spult und auch das ist nicht wirklich eine Anwendung, die die Väter des Urheberrechts sich vorgestellt haben als besonders schützenswert. Hier zum zweiten Teil, die Definition von Wirksamkeit. Das ist eine besondere linguistische Leistung. Technische Maßnahmen sind wirksam, soweit durch sie die Nutzung eines geschützten Werkes von dem Rechtsinhaber durch eine Zugangskontrolle, einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige Umwandlung oder einen Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung, die die Erreichung des Schutzzieles sicherstellen, unter Kontrolle gehalten wird. Gut, man darf ohnehin nicht mit Alltagsverstand an Gesetzestexte rangehen, das geht meistens in die falsche Richtung, aber diese doppelt tautologische Beschwörungsformel wirksam ist, was die Erreichung des Schutzzieles sicherstellt und dieses Schutzziel ist natürlich, Werke unter Kontrolle zu halten. Das zeigt bereits, dass hier eine besondere Problematik vorliegt. Es gibt eine, wo ist denn jetzt die Begründung? Da. In der Begründung heißt es, die Regelung, und diese Begründungen sind übrigens Teil des Gesetzes, also wenn ein Richter dann einen Einzelfall betrachtet, dann zieht er auch diese Begründung zur Auslegung des Gesetzes mit heran. In der Begründung steht, der Regelung ist immanent, dass technische Maßnahmen grundsätzlich auch dann wirksam sein können, wenn ihre Umgehung möglich ist. Andernfalls würde das Umgehungsverbot jeweils mit der Umgehung technischer Maßnahmen infolge der dadurch erwiesenen Unwirksamkeit obsolet. Ist ja eigentlich auch klar. Nur diese Absurdität ist in der Begründung genannt, nur leider nicht aufgelöst. Wie könnte das in der Praxis aussehen? Das heißt, dass dann eine ich weiß nicht, jedermann oder irgendeine so eine Formulierung ist das Merkmal für die Fähigkeit zur Umgehung. Und dann könnte man sich also in einem Einzelfall, wo eine Umgehung stattgefunden hat und jetzt vor Gericht geprüft werden muss, ist das eine wirksame Maßnahme gewesen, könnte man also beispielsweise in einer Bibliothek 10 beliebige Nutzer an 10 Terminals setzen mit diesem DRM-System und sagen, okay, jetzt läuft die Uhr, ihr habt eine Stunde Zeit oder 3 Stunden Zeit, dieses System zu hacken und wenn es dann einem oder 5 von den 10 gelingt, das System zu umgehen, dann war es nicht wirksam und wenn es keinem gelingt, dann war es wirksam. Irgendeine Geschichte dieser Art wird hier in der Rechtspraxis dann erfolgen. Wenn man eine solche Legaldefinition gibt, dann denke ich, muss man natürlich auch angeben, ein Kriterium, nach dem man benennen kann, wann eine Maßnahme unwirksam ist. Zum Beispiel bei Kito Audio von Sony ein gezielter Filzstiftstrich auf einer CD schaltet den Schutz aus. Ist das eine wirksame Maßnahme oder ist sie offensichtlich unwirksam und geht es darum, triviale Technologie, Kraftgesetz zu härten? Wo ist die Grenze? Ein Aufkleber, diese CD kann nicht kopiert werden, ohne irgendwelche weiteren Maßnahmen. Ist das, gut, ist es eine technische Maßnahme, könnte man fragen, aber es ist auf jeden Fall eine Maßnahme. Sie ist genauso wirksam wie wie andere technische Maßnahmen, ist damit bereits in Schutz gegeben? Also hier gibt es auf jeden Fall einen Klarstellungsbedarf. Eins hatte ich noch, die Zeit läuft mir ein bisschen davon, aber das muss ich noch erwähnen, nämlich die Begründung zum Absatz 1. Vielleicht nochmal gerade zurück. 1. Hier also der Ausschluss von nicht urheberrechtlich geschützten Materialien. Ausgeschlossen sei, heißt es in der Begründung, auch Schutzmechanismen, die allein zum Zweck der Marktzugangsbeschränkung dienen. Also CSS unter dieser Definition wäre also nicht schützbar. Auch ausgeschlossen sind Umgehungshandlungen, die ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken dienen, in Klammern zum Beispiel Kryptographie. Hier ist also ganz offensichtlich die Erfahrung in den USA aufgenommen worden mit dem DMCA. Wie sich das dann allerdings auswirkt, muss man auch nochmal im Einzelnen schauen. Es gibt einen englischen Wissenschaftler an der Cambridge-Uni, der sich mit Wasserzeichen beschäftigt, der ein Benchmarking-Tool zur Umgehung, zur Prüfung der Stabilität von Wasserzeichensystemen entwickelt hat, die Programme, auch den Source Code und so weiter, auf seine Website gelegt hat und gesagt hat, wer sich darauf bezieht, möge doch bitte 2 wissenschaftliche Aufsätze referenzieren, und damit wird es dann auch wissenschaftlich. Vielleicht muss man in dieser Art und Weise dann hier vorgehen. Nein, wir gehen vorwärts. 2 ECT hatten wir. Gut, verboten sind. Herstellung, Einfuhr, Verbreitung und so weiter. Interessant hier ist der gewerblichen Zwecken dienende Besitz von Vorrichtungen zur Umgehung solcher Maßnahmen. Das eröffnet also die Möglichkeit, dass der Besitz zu nicht gewerblichen Zwecken also hier ausgenommen ist. Aber was hier in jedem Fall passiert, ist eine Verlagerung des Schutzes weit in das Vorfeld. Also zunächst mal sind urheberrechtliche Werke geschützt, jetzt wird Technologie geschützt, die urheberrechtliche Werke geschützt, und hiernach wird bereits die Herstellung, Einfuhr, Verbreitung und so weiter solcher Technologien verboten, die überhaupt nicht in irgendeinem Zusammenhang stehen muss mit einer tatsächlich stattgefundenen Verletzung von Urheberrechten. Hier wird man also auch nach Verhältnismäßigkeit schauen müssen. Beide Justizministerinnen, also sowohl Däuble-Gmelin wie Tsipras, haben gesagt, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz besagt, dass Schulkinder, die sich Mittel beschaffen, um Schulkameraden Musik zu kopieren, ausgenommen nicht verfolgt werden, sondern es gehe um eine gewerbliche Nutzung. Hier ist allerdings die Frage, wie sich das im Gesetz ausdrückt und wie sich das in der Rechtsprechung dann vor allen Dingen ausdrückt, weil das zunächst mal natürlich sozusagen private Meinungsäußerungen immerhin von 2 Justizministerinnen, aber dennoch, wie gesagt, nicht Teil des Gesetzes ist. So, die Sicherheit und Strafrechtspflege ist ausgenommen, darf also hacken. Auch die zur Rechtewahrnehmung erforderliche Information, also Metadaten oder in Wasserzeichen eingebettete Informationen, ist ausgenommen. Zahlen und Codes, durch die derartige Informationen ausgedrückt werden. Und man darf Werke, von denen man weiß, dass diese Information entfernt worden ist, auch nicht weiter verbreiten. Kennzeichnungspflicht. Also entgegen der heutigen Praxis, dass CDs verkauft werden und man erst zu Hause feststellt, dass man sie nicht abspielen kann, müssen also jetzt gekennzeichnet werden. Es muss auch zur Geltendmachung von bestimmten Ansprüchen, Name, Firma, eine zustellungsfähige Anschrift auf dem Werk außen kenntlich, also muss man nicht erst aufmachen, angegeben werden. Das klingt erstmal nach einer vernünftigen Geschichte, ist aber unter Umständen unbrauchbar, weil nämlich anders als bei anderen Gebrauchsgegenständen bei Informationsgütern man nicht einfach funktional ähnliche Produkte kaufen kann. Wenn ich auf einem Waschmittel bei der Inhaltsangabe sehe, da sind irgendwelche Stoffe drin, die mir nicht gefallen, dann nehme ich eben ein anderes Waschmittel. Wenn ich die neueste Grönemeyer-CD haben möchte, dann kann ich nicht irgendeine x-beliebige andere CD nehmen, wenn ich nach der Kennzeichnung erkennen kann, dass ich weder auf meinem DVD-Player noch auf meinem portablen CD-Player noch auf dem CD-Player in meinem Auto oder sonst wo dieses Ding abspielen kann. Das setzt auch immer voraus, dass ich sozusagen die gesamte Referenzliste, diese Geräte können mit diesen DRM-Systemen oder Kopierschutzsystemen umgehen, im Kopf habe, wenn ich im Laden bin und dann auf der CD lese, das und das ist da drin. Also es hat eigentlich für Nutzer überhaupt keinen Sinn, außer dass man sich den Weg dann erspart, um Dinge, die man nicht benutzen kann, wieder in den Laden zu tragen. Umgekehrt kann es aber für die Verwerter von Vorteil sein. Die fühlen sich im Augenblick nämlich noch genötigt, Dinge, die nicht abspielbar sind, zurückzunehmen. Dann werden sie aber sagen können, ja, es hat aber draufgestanden und ihr hättet ja wissen können, ob mit euren Geräten diese CD abspielbar ist, und deshalb nehmen wir das Ding auch nicht mehr zurück. Könnte eine mögliche Folge dieser an sich erstmal positiv aussehenden Kennzeichnungspflicht sein. Straf- und Bußgeldvorschriften.
Die Frage ist ja natürlich auch, muss dort auch stehen, mit welcher Methode es geschützt wurde? Denn es kann ja sein, dass man weiß halt, meine Geräte können, was ich Kito Audio wunderbar überstehen, aber ich kann halt, was weiß ich, welche Methoden es gibt, die und die Methode eben nicht können. Da kann man sich dann darauf rufen, das steht hier, ist kopiergeschützt, aber ich konnte eigentlich bislang, oder müssten die dort definitiv schreiben, es ist mit der und der Methode geschützt worden? Denn das ist dann ja auch der Unterscheidungsgrund.
Sind deutlich sichtbar mit Angaben über die Eigenschaften der technischen Maßnahmen zu kennzeichnen. Bußgeldvorschriften, wer also geht jetzt weiter, kontinuiert wird Verletzung ist mit Bußgeld zu belegen, wenn die Tat nicht ausschließlich zum eigenen privaten Gebrauch des Täters oder mit dem Täter persönlich verbundener Personen erfolgt. Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Auch das eine interessante Formulierung, die zunächst mal die Möglichkeit zu beinhalten scheint, dass man hacken darf, wenn es nur zum eigenen privaten Gebrauch geschieht. Allerdings befreit diese Bußgeldvorschrift nicht vor möglichen zivilrechtlichen Folgen. Das heißt, man kann immer noch in Anspruch genommen werden, im Augenblick allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, nur bis zum Streitwert des Kaufpreises des umgangenen Werkes, also des Preises einer DVD oder einer CD. Es wird diskutiert, das zu verdoppeln, aber was in der US-amerikanischen Diskussion mal auftauchte im Zusammenhang mit DCSS, dass hier mit einer veröffentlichten Umgehungsmöglichkeit für CSS eine Gesamtschuldnerschaft für sämtliche bis dahin auf DVD veröffentlichten Werke besteht, das ist hiernach eindeutig ausgeschlossen. Da können wir ja, genau. Ich denke, da mal sehen. Man weiß nicht. Ordnungswidrigkeiten können wir mal überspringen. Wir kommen zu den Schranken. Was sind Schranken? Das ist in der Einleitung zum Gesetzentwurf ganz schön kompakt formuliert. Die Schrankenregelungen bestimmen, in welchen Fällen Urheber es hinnehmen müssen, dass ihre Werke ohne ihre ausdrückliche Zustimmung genutzt werden. Das Urheberrechtsgesetz ist hier nur in geringfügigem Umfang zu ändern, weil wir das ja sowieso alles schon haben in Deutschland. Es wird klargestellt, dass auch die digitale Privatkopie zulässig ist. Das ist die kurze Antwort auf die gerade gestellte Frage. Wozu gehören oder was umfasst solche Schranken? Es kommt hoffentlich gleich noch ein Katalog, genau da kommt der Katalog, aber erstmal aus der EU-Richtlinie gibt es eine einzige verpflichtende Schranke. Alle anderen Schranken sind den Mitgliedsländern freigestellt. Diese verpflichtende Schranke betrifft vorübergehende Vervielfältigungshandlungen. Das ist die berüchtigte RAM-Kopie. Irgendein Anwalt hat sich mal von jemandem, der Computer benutzt, in den USA erzählen lassen, dass Dinge hier also in den Arbeitsspeicher kopiert werden und dann nochmal in den Bildschirmspeicher. Er hat gehört, dass hier kopiert wird, hat gesagt, aha, das ist also Copyright-relevant. Und da hat es auch tatsächlich Urteile zugegeben. Diese Absurdität ist endlich mit dieser Regelung aus der Welt geschafft. Andere Schranken, Rechtspflege und öffentliche Sicherheit. Behinderte Menschen, das ist eine neue Schranke, die souffliert von der EU-Richtlinie im deutschen Urheberrecht eingeführt werden soll. Also behinderte Menschen, die ein veröffentlichtes Werk erworben haben, das für sie nicht wahrnehmbar ist, können davon Kopien oder auch Umwandlungen, zum Beispiel ein Vorlesen, um daraus ein Hörbuch herzustellen, ohne um Genehmigung zu fragen, auch ohne Vergütungen zu zahlen, wenn es nur in geringem Umfang geschieht. Werke können in Sammlungen für Kirchen und Schulen Unterrichtsgebrauch aufgenommen, Schulfunksendungen, öffentliche Reden können wiedergegeben werden, Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare dürfen zur Informierung über Tagesereignisse genutzt werden, Zitate können genutzt werden und so weiter.
Eine Zwischenfrage.
Ja.
Wie ist das jetzt mit den Radiosendungen zum Beispiel? Also viele Radiosender kopieren sich halt die CD letztendlich, die sie besitzen, auf Festplatten, um sie dann schneller abrufen zu können. Und ist das irgendwie geregelt?
Vervielfältigen durch Sendeunternehmen würde das betreffen. Das hat eine Schranke. Nach der Sendung oder nach einer bestimmten Frist nach der Sendung müssen diese Dinge gelöscht werden. Wenn es ins eigene Archiv aufgenommen werden soll, muss es sozusagen zeitgeschichtlich relevant sein. Das ist also zulässig. Für alle Schranken gibt es eine, oder für die meisten Schranken gibt es eine Vergütungspflicht, die über die Verwertungsgesellschaften wahrgenommen wird. Es gibt ein Änderungsverbot, also das, was die GPL, die Modifikationsfreiheit, die GNU General Public License für Software unter ihr zulässt, ist etwas, was im Lizenzbereich über das Urheberrecht moduliert wird, und die Quellenangabe muss in jedem Fall genannt bleiben. Öffentliche Wiedergabe. Zwei Kernpunkte. 52a, öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung, der ist besonders umstritten. Hier geht es darum, nicht darum, dass Fotokopien gemacht werden dürfen, sondern das bezieht sich, wie gesagt, nur auf den neuen digitalen Bereich. Hiermit soll ermöglicht werden, dass Dinge in einem Intranet, einem abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern, und zwar im gesamten Bildungsbereich, das bezieht sich auch auf Fort- und Weiterbildung, Hochschulen natürlich, zugänglich gemacht werden können unter bestimmten Auflagen. Es sind angemessene Vergütungen zu bezahlen an Verwertungsgesellschaften. § 53 ist jetzt endlich die Privatkopie. Das machen wir noch, und dann haben wir noch 3 Minuten für Fragen. Ich kann überziehen. 5 Minuten, super. Also, zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern. Das ist also die Formulierung, die damit natürlich auch digitale Träger erlaubt, sofern sie keinem Erwerbszweck dient. Kann auch durch andere hergestellt werden, sofern das unentgeltlich geschieht. Das schließt nach der Begründung auch eine Herstellung durch Bibliotheken ein, sofern, und die dürfen dafür auch eine gewisse Gebühr nehmen, sofern sie die Kostendeckung nicht überschreitet, sofern sie unentgeltlich geschieht, oder es sich um Vervielfältigen auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger fotomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung heißt. Will sagen, analoge Formen. Auch die Durchsetzungsmöglichkeit im 95b bezieht sich nur auf die Anfertigung von analogen Kopien. Die digitale Kopie ist nicht durchsetzungsfähig. Aber grundsätzlich ist sie erstmal erlaubt. Muss ich ja mal gucken, was noch an wichtigen Punkten. Gilt nur auf Papier oder ähnlichen Trägern. Zulässig ist es vervielfältigen Stücke von kleinen Teilen eines Werkes, von Werken, also der Absatz 3 ist alt, nur das, was hier in eckigen Klammern steht, ist neu hinzugefügt worden, öffentlich zugänglich gemacht werden, das ist bei vielen Paragraphen hinzugefügt worden, also diese Online-Zugänglichmachung als neues Recht. Ja, da gibt es schon eine ganze Reihe Fragen.
Ja.
Ganz kurz nur noch, um das abzurunden. Der dritte Punkt, was passiert mit diesen Schrankenfreiheiten, die wir ja weiterhin haben werden, in dem Falle, wenn DRM-Technologie auf den Werken sitzt. Die EU-Richtlinie hat hier zunächst mal den Rechtsinhabern freiwillige Maßnahmen auferlegt und erst wenn die nicht erfolgen, sollen die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, damit die Begünstigten von solchen Schrankenrechten auch tatsächlich davon Gebrauch machen können. Hier geht der deutsche Gesetzgeber über die EU-Richtlinie hinaus und sagt im 95b, soweit ein Rechtsinhaber technische Maßnahmen anwendet, ist er verpflichtet, den Schrankenbegünstigten die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um diese Bestimmung in dem erforderlichen Maße Gebrauch machen zu können. Und jetzt werden hier nochmal einzeln aufgelistet, wer da alles dazugehört. Und beim 53 bezieht es sich eben nur auf Vervielfältigen auf Papier oder ähnliche Träger. Das ist auch mit einem Bußgeld belegt, wenn also Rechteinhaber sich weigern, die technischen Maßnahmen Begünstigten freizugeben, also zum Beispiel der Verbreiter eines E-Books, bei dem per DRM die Möglichkeit, das in ein Text-to-Speech-System auszugeben, ausgeschaltet hat, der kann also in Anspruch genommen werden. Wenn der Rechteinhaber diese Mittel dann nicht freigibt, dann hat er mit Strafen bis zu 100.000 Euro zu rechnen. Das ist das höchste Bußgeld, was hier vorgesehen ist, auch im Hinblick darauf, dass Verwerter halt sehr potente Unternehmen häufig sind und dass eine Abschreckungswirkung da erzielt werden soll. Noch der Hinweis, gut, das kann ich gleich nochmal machen, also jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht. Herr Taus hat sich schon die ganze Zeit gemeldet, bitte.
Ja, Jörg Taus, SPD-Bundestagsfraktion. Ich bin Berichterstatter für das Gesetz im Bereich Bildung und Forschung und Kultur und Medien. Und insofern sind wir auch in der Anhörung beteiligt. Vielleicht eine kleine Vorbemerkung zum Thema Datenschutz.
Nee, lass mal.
Ich weiß jetzt nicht, wo die Aufregung herkommt.
Warte doch erstmal, was er sagen möchte.
Eben. Ich versuche hier nur darauf hinzuweisen, einmal, weil hier vorher der Anmerkung zum Datenschutz gekommen ist, zweite Stufe Datenschutz ist in Vorbereitung. Es gibt hier das Gutachten, ist auch elektronisch abrufbar. beim Innenministerium www.elektronischedemokratie.de. Wir wollen bis Mitte der Legislaturperiode das Ding in die Reihe bekommen. Zweiter Punkt, Urheberrecht, weil ich zum Zug muss. Ich kann jetzt in all die Details nicht eingehen. Man wird manchmal vielleicht auch, will das einräumen, ein bisschen betriebsblind. Wir haben aber eine Reihe von Kompromissen drin, zur Privatkopie, zum Ausschluss der Kriminalisierung, gerade von Hacking. Jetzt kann man sagen, es reicht noch nicht aus. Deswegen habe ich mit Müller-Magun-Girsten gesprochen. Also wenn der Chaos Computer Club hier nochmal eine Stellungnahme abgibt im Hinblick auf die Anhörung, sage ich auch zu, wird die berücksichtigt. Können wir einbringen. Von der Einschätzung her, ich sehe im Moment niemanden, ich sehe keine Mehrheiten, die in die Richtung gehen, dass man sagt, man kippt das Ding über Verfassungsklage beim gegen EU-Recht. Die Frage ist, ob es auch angemessen wäre. Bin aber auch hierzu nochmal gesprächsbereit. Da müsste in der Anhörung aber wirklich noch ganz Wesentliches hinzukommen. Das ist der Punkt. Also unser Bestreben war, Privatkopie zu sichern, Hacking nicht zu kriminalisieren, Zugang im Bereich Bildung und Forschung zu Informationen sicherzustellen, das ist ja 52a, der angesprochen worden ist. Und da haben wir, wenn ich jetzt sage, wir, die jetzt so gegen die Urheberrechtslobby auch arbeiten und auch von den Verlagen, die Sie angesprochen haben, im Moment unter erheblichem Beschuss widerstehen, gerade wegen dem 52a, denke ich, sind Versuche unternommen, ein paar Kompromisse hinzubekommen. Also kann nur das Angebot machen, reden wir nochmal drüber. Was ich im Moment nur sehe, ist, dass gerade bei der Verlagslobby der Beschuss auf dieses Gesetz so extrem ist, dass ich schon wieder eigentlich der Auffassung bin, so schlecht kann das Gesetz nicht sein. Aber das können wir
viel feiner, viel eher Beschuss sozusagen aus unserer Richtung. Das Hauptargument ist, dass diese DRM-Infrastruktur derart weitreichend ist, derart tiefgreifend die Architektur des Cyberspace umwälzen wird, dass hier eine breite öffentliche Reflexion darüber erforderlich ist. Was hier passiert ist, dass tatsächlich der Gesetzgeber auf eine Gestaltung weitgehend verzichtet hat, delegiert hat an die Verwerter, gesagt hat, wir schützen alle Technologie, die ihr hier anbringt, von der ihr irgendwie glaubwürdig machen könnt, dass sie im Zusammenhang mit Urheberrecht steht. Und ihr dürft von jetzt ab die Gesetze machen, die im Cyberspace gelten. Deshalb in einem anderen Zusammenhang meine Formulierung, dass es sich hier um ein Ermächtigungsgesetz handelt für die Urheber, Verwerter im Cyberspace. Und das muss diskutiert werden und das muss verhindert werden. Das heißt, wenn der DRM kommt, dann muss hier eine positive Gestaltung passieren. Es müssen Auflagen gemacht werden, diese Dinge müssen anonym nutzbar sein beispielsweise. Gut, es gibt die Datenschutzauflagen, die sich natürlich auf alle Technologie bezieht, die in irgendeiner Form personenbezogene Daten verarbeitet. Aber das wird hier in einer Weise flächendeckend passieren, dass eine positive Formulierung, Auflage, meine 5 Minuten auch schon rum? Okay. Die Diskussion geht aber weiter, jetzt im Saal 5, steht da auch genau, zu informationsfreiheiten.de.